NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Dietrich Brandt und vor allem mit Ilja Richter. Schön, dass Sie hier sind. Herr Richter, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Brandt, ich freue mich sehr.
Wenn man sich Ihre Biografie anschaut, Herr Richter, könnte man ja fast den Eindruck bekommen, dass Sie mehrere Personen sind bei dem, was Sie alles machen, was Sie alles können. Als Schriftsteller zum Beispiel. Um diesen Ilja Richter und seine Geschichten wird es heute vor allem gehen. Schauspieler sind Sie natürlich auch. Als Richard III. Zum Beispiel standen Sie im Deutschen Theater auf der Bühne.
Aber auch in Göttingen, ja.
In Göttingen, aber auch in Berlin zum Beispiel, am Kudamm, in Annie Get Your Gun.
Als kleiner Junge.
In vielen Filmen haben Sie mitgespielt, in vielen Hörspielen mitgewirkt. Auch Sänger sind Sie natürlich mit einem wunderbaren Georg Kreisler-Abend zum Beispiel. Und das fällt halt immer, wenn der Name Ilja Richter fällt. Sie sind ein Mann mit Disco-Vergangenheit und außerdem für mich einer der Letzten, der Anzüge so tragen kann, wie man sie in den 20er Jahren getragen hat. Habe ich jetzt noch was vergessen, Herr Richter?
Nein, aber ich zähle das ja, was Sie so charmant aufzählen, zähle ich ja, wenn ich gefragt werde, was ich bin, zähle ich das alles nicht auf, weil ich glaube, mittlerweile hat sich's ein bisschen verändert. Ich nenne mich jetzt tatsächlich nach vielen Jahren, wirklich jetzt erst, Chansonnier, weil ich vor ein paar Jahren schon was dagegen hatte, wenn man sagte, der ist Sänger. Weil wenn ich eine Tanznummer in Disco gebracht habe, war ich ja auch nicht Tänzer, sondern ich habe getanzt. Und ich habe vor den einzelnen Professionen immer einen großen Respekt. Und was den Schriftsteller angeht, ich habe mich immer, auch heute mache ich das so, Autor genannt. Ich bin ein schreibender Schauspieler.
Und einer ihrer Götter, eine wichtige Figur in ihrem Götterhimmel, ist Kurt Tucholsky, von dem gibt's den Satz, zwischen den Stühlen, da sitzen heute die besten Leute, zwischen den Stühlen, das ist der beste Platz. Ist das ein Platz, Herr Richter, an dem Sie sich auch ganz gerne sehen und besonders wohlfühlen vielleicht?
Schön, dass Sie sagen, sich wohlfühlen. Neulich hat ein sehr christlich eingestellter Mensch mich gefragt, könnte es sein, dass Sie, denn er kritisierte das ein wenig, er mochte einerseits, was ich geschrieben habe, aber andererseits soll ich doch endlich mal ankommen bei Christus. Denn bei Gott angekommen in dem Sinne, wie weit man das überhaupt so sagen kann, ich bin ja ein Glaubender, wenn auch kein Christ und lebe kein jüdisches Leben.
Muss man vielleicht kurz aufklären, Herr Richter, das hat wahrscheinlich mit Ihrem neuen Buch und dem Buchtitel zu tun, Lieber Gott als nochmal Jesus. Also der Mensch wollte, dass Sie bei Jesus ankommen.
Ja, und ich habe gesagt, wissen Sie, wenn Sie mir in charmanter Weise unterstellen, dass ich es vielleicht ganz gut und angenehm finde zwischen den Stühlen. Es war nicht so einfach zwischen den Stühlen. Und es ist auch nicht immer angenehm, aber es wird, je älter ich werde, angenehmer in dem Sinne, dass ich erkannt habe, man kann sich aus den Religionen das heraussuchen, was man liebt, und man muss sich nicht vereinnahmen lassen. Und deshalb wohne ich ja zwischen Kreuz und Davidstern in einem Gedicht, das ich da in dem Buch platziert habe, das ich geschrieben habe, wohne ich ja auf dem Bindestrich.
Das ist ein schönes Gedicht. Lieber Gott als nochmal Jesus, in dem Buch schreiben Sie, sagt der Rabbi, komm nimm Platz, und der Mönch denselben Satz, land ich zwischen allen Stühlen, also da, wo Tucholsky sich verortet hat, zwischen Kreuz und Davidstern, erklären mir andere, was das ist, und verklären mir ihre Heimat, die so gut wie meine ist. Und was ist jetzt die Heimat? Wo liegt die?
Früher habe ich gesagt, ungefähr so vor 10 oder 20 Jahren habe ich gesagt, meine Heimat liegt in der Bewegung, weil ich sehr viel auch im Zug geschrieben habe und das Schönste immer fand, das Fahren von einem Ort zum anderen, das dazwischen mir so gefällt. Und ich meine, dass ich es immer weniger so empfinde, dass meine Heimat in der Bewegung liegt. Je älter ich werde, spüre ich neben den jüdischen Wurzeln auch immer mehr und immer mehr mein Deutschsein. Ich spüre es im besten Sinne, was mir an der deutschen Sprache gefällt. Das war schon immer so.
Ihr Buch haben Sie genannt, Lieber Gott als nochmal Jesus. Und da geben Sie so einen kleinen Dialog mit Ihrem Verleger Dr. Pago vom Elsinor Verlag. Wieder erfunden oder nicht, sei dahingestellt. Angeblich sagt Dr. Pago also zu Ihnen, muss der Buchtitel Lieber Gott als, na Sie wissen schon, wirklich sein? Gott den Vorzug vor Jesus zu geben, warum? Was sagen Sie?
Ja, darauf sage ich, weil ich eben zweifle. Und dann sagt er, das ist gut. Descartes sagt auch, Zweifel ist der erste Schritt zur Weisheit. Aber dieses zwischen den Stühlen sitzen beeinflusst natürlich auch meinen Blick auf Jesus, dass ich zum Beispiel anhand eines komischen Textes, den ich der Frau von Pilatus in den Mund lege, Claudia Pogoda.
Eine Heilige in der orthodoxen Religion.
Ja, zumindest in der griechischen, ja. Die lasse ich lauter Sachen sagen, dass dieser Prozess ein römischer Prozess war und das jüdische Volk nichts damit zu tun hat, bis auf die Hardliner, diese jüdischen Hohepriester, die natürlich schon, aber auch die haben den Prozess nicht wirklich beeinflusst.
Im Titel steht natürlich lieber Gott als nochmal Jesus und dem Buch haben sie ein Zitat von Julian Barnes vorangestellt. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Was genau vermissen Sie?
Naja, alle Glaubenden, so auch ich, rufen ihn an, also nenne ich es oft auch ein Telefonat. Dass man aber bei einem Telefonat mit Gott nicht unmittelbar, so wie im Alten Testament, wenn Moses auf dem Berg unmittelbar mit ihm zu tun hat und er mit ihm spricht. Technisch geht das nicht, sondern nur seelisch, wenn man dann in sich hineinhört. Und dann könnte das, was man da hört, von sich durch die Seele, den Intellekt, in dieser Mischung ein Telefonat mit Gott sein. Denn er hat uns gegeben den Intellekt, die Sensibilität, das Gedächtnis und all das zusammen, das Herz, das Gefühl. Und er hat uns alles gegeben, die negativen wie die positiven Dinge, die sind alle in uns. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Und deshalb kann man es ein Telefonat mit Gott nennen. Man muss ja nicht, aber ich nenne das so. Deshalb lieber Gott als nochmal Jesus, weil Gott ist immer da, sage ich zum Pago in dem Buch. Wenn Jesus nochmal auf die Welt kommt, kommt es ganz auf die Stimmung des Herrn an. Darauf sagt er, von Gott oder von Jesus? Darauf sage ich zu ihm, ja, wie soll ich denn das wissen? Sie sind doch hier der Katholik.
Also, ein Glaubender sind Sie. Spiritualität ist dann offenbar ein wichtiger Kern Ihres Glaubens, wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Telefonat gerade?
Ja, ganz so. Ich bin sicherlich nicht richtig spirituell unterwegs, aber ich würde mal sagen, jedes Gebet, wenn es ehrlich durchgeführt wird und nicht ritualisiert, was ich ja hasse, also in jeder Religion, alles, was ritualisiert im Sinne von Abspulen abläuft, ist es langweilig. Aber wenn es stimmt, dieses Vaterunser, das ja auch nichts weiter ist als aus dem Hebräischen genommen, hätte ich beinahe gesagt, entwendet, dass der Jude, dass der Rabbi oder das männliche Familienoberhaupt am Freitag spricht.
Genau, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Das ist die jüdische Version, heißt Kompliment. So ungefähr wie gesegnet seist du ewiger, unser Gott, König der Welt. Und wenn man das inhaltlich vergleicht mit dem Vater Unser, das gibt sich nicht viel. Mhm. Vater Unser, der du bist im Himmel.
Ja.
Das können Sie also beides beten.
Ich kann das Vater Unser besser beten als das Hebräische, weil ich das ja viel öfter gehört habe in meinem protestantischen Religionsunterricht. Das Problem bei diesem Vater Unser, also bei diesem Telefonat mit Gott, wurde in den letzten Jahren stärker, weil mir natürlich der Übersetzer missfällt. Da nun mal Luther ein so hervorragender Übersetzer ist, und das meine ich ohne Ironie, ist das im Positiven wie im Negativen so. Seine antisemitische Hetze ist so modern, so zeitlos geschrieben, dass man denkt, es ist irgendwie unmittelbar ein Text aus dem Stürmer von 1936. Andererseits ist das Vaterunser so großartig übersetzt, dass ich es jahrzehntelang gerne gesprochen habe und es jetzt, wenn ich es mal privat ganz persönlich ausdrücken darf, in einer sehr persönlichen, abgewandelten Weise spreche. Ich kriege es nicht mehr so ganz geregelt. Das hat wirklich mit Luthers Judenhass zu tun. Das ist bei mir stärker geworden. Wir kommen um Luther nicht herum. Aber der Luther, der am Anfang glaubte, sie reformieren zu können, der spricht sehr gut von den Juden. Da geht er so weit, dass er sogar sagt, wir müssen sie besonders mit Höflichkeit und Liebe behandeln, denn sie sind im Gegensatz zu uns, sage ich jetzt mal frei, sie sind die unmittelbaren Verwandten Jesu.
Mit einem entfernten Verwandten wie Jesus haben Sie natürlich die Geschichte am Laufen. Sie haben dann protestantischen Religionsunterricht genossen, ja. Sprechen das Vaterunser flüssiger oder lieber als die Broche.
Leichter, es wird mir leichter, weil ich das jahrzehntelang gehört habe.
Genau, und da schildern Sie im Buch ja auch, dass Sie eine Ilse Rübsche kennengelernt haben bei einem Gastspiel in Bad Neuenahr. Die hat zufällig am selben Tag wie ihre Mutter Geburtstag, im selben Sternzeichen natürlich, sagt irgendwann zu Ihnen, können. Jetzt bin ich eben deine jüdische Mama und mit Ilse Rübsteck üben sie dann die Broche. Ja. Und das ist ganz berührend zu lesen. Das sieht man auch in einer WDR-Doku, wie schwer ihnen das fällt. Und das glaubt man kaum. Ilja Richter, der schon als Kind in den Hörspielstudios bewundert wurde dafür, dass er als Kind einen Text bekommen hat, einmal gelesen hat und sofort abliefern konnte. Immer intonationssicher, immer textsicher war.
Das ist ganz einfach, weil das immer Deutsch war. Und das, was Sie jetzt so wunderbar gesprochen haben, wie ich es niemals, auch heute nicht, auch jetzt nicht so schön sprechen könnte, wie Sie es gerade gemacht haben, ist eben nun mal Hebräisch. Und deshalb sind wir mal wieder an dem Punkt, den ich vorhin meinte, ich bin ein Deutscher. Und deshalb bin ich mit dem Hebräischen, da ich, weil Mama das vermieden hat, als einzig Überlebende einer gläubigen jüdischen Familie mit einem streng gläubigen Vater. Als einzig Überlebende hat sie das alles abgestreift mit der Ehe, die sie einging mit einem Atheisten, noch dazu Kommunisten zu dem Zeitpunkt. Und deshalb ist das auch ganz normal, dass ich sozusagen das Vaterunser leichter sprechen kann als das andere. Weil mein Leben so war.
Genau, das schildern Sie ja auch. Ihre Mutter hat Sie dann tatsächlich in den protestantischen Religionsunterricht geschickt. Ja. Das ist auch ein Gedicht, das Sie dazu geschrieben haben. Die entscheidende Zeile in diesem Zusammenhang lautet: Sag einfach, du bist Protestant, sprach Mutter an sich Jüdin und hielt das für salomonisch. Also, sie hat Sie eigentlich getarnt als Protestant, so wie sie sich selber 10, 12 Jahre lang in der Nazizeit getarnt hat als Arierin. Es ist eine ganz bewegende Geschichte. Ihre Mutter war Schauspielerin, hat am Plaza-Theater in der Revue gespielt.
Als Komparsin und in kleinen Rollen.
Sogenannte Beauty. Ne?
Ja, also, aber das, da durfte man auch, aber offiziell durfte man nicht wissen, dass sie Jüdin ist. Genau. Das waren falsche Papiere und ging auch nur eine gewisse Zeit. Und als sie dann wirklich hätte spielen können ab 45, da hat sie es nur ganz kurz gemacht. Ganz kurz gespielt, ein Theater eröffnet, meinen Vater geheiratet und hat nicht mehr gespielt. Dafür durfte ich dann spielen.
Das ist dann die andere Geschichte, wie Ihre Mutter Ihre Karriere gefördert hat. Aber jetzt würde mich natürlich erstmal auch die Frage interessieren, was Ihre Mutter dazu bewogen hat, Sie als Protestant zu tarnen. Nicht in gleicher Weise, wie sie sich getarnt hat als Arian in der Nazizeit. Aber warum hat sie Ihnen gesagt, sag, du bist Protestant?
Das ist eine Kölner Phase. Wir gingen von Berlin nach Köln, da war ich 6 Jahre alt und da alles drumherum katholisch war, wollte sie so weit nicht gehen, zu sagen, sag einfach, du bist Katholik, weil man das sofort gemerkt hätte, sondern sie sagte mir, sag einfach Protestant. Und mein Vater kommt in dem Gedicht ja auch insofern vor, dass er sagt, sag Atheist. Und fand meinen Hang zur Religion fast komisch. Das heißt, ich liebte den protestantischen Religionsunterricht, bei dem es eben zu Gott reichte, aber nicht bis zu Jesus. Aber mit beidem beschäftige ich mich, sonst gäbe es das Büchlein nicht. Aber das mit dem Tarnen, wie sie es nennen, das war sehr ausgeprägt in Köln, wo wir nur 2 Jahre gelebt haben. Und das war ein schlimmes Leben in einer Ghetto-Situation. Ist Außenseitertum.
Ging es dann irgendwann auch darum, dass Ihre Mutter meinte, jüdisch zu sein in den 60er Jahren, als ihre Karriere begann? Sie sind mit 9 zum ersten Mal auf der Bühne und im Hörspielstudio gestanden, also haben eine lange Bühnenerfahrung, eine lange Bühnenkarriere und in den 60er, 70er Jahren haben Sie öffentlich nie drüber gesprochen, dass Sie
das
eine jüdische
Angst.
Mutter hatte?
Sie haben aber völlig recht. Es waren Ängste. Und übrigens, mein Papa, ein sehr mutiger Mann, im KZ gewesen als Widerstandskämpfer, als Kommunist, der hatte auch nicht Angst, sondern Bedenken. Heute würde er vielleicht eher sagen, Angst, ja doch, wir haben Angst und so. Die beiden wollten das nicht. Und das haben sie ja auch schon gesagt, bevor ich diese Bühnenkarriere gemacht habe. Das heißt, reden wir nicht drüber. Und das ist repräsentativ für sehr viele jüdische Familien, wenn sie nicht gerade religiös sind oder wenn sie nicht immerhin doch jüdisches Leben gelebt haben oder jetzt jüdisches Leben leben, es aber nicht nach außen tragen. Das ist ein Unterschied. Schabbes, ne, Sabbat oder die hohen Feiertage einzuhalten. Das fand bei uns nicht statt.
Und was sind noch jüdische Momente? Also Sie erzählen auch im Buch, das war noch zu Disco-Zeiten 1979. Da traten Gali Attari und Milk and Honey bei Ihnen auf. Die hatten kurz zuvor den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen, wie er damals noch hieß, israelische Band. Da hatten sie sich noch gar nicht geoutet, wie man heute sagt, als Jude. Ja. Und die kam zu ihnen ins Studio und da hatten sie einen jüdischen Moment während der Aufnahme.
Ja, weil das einfach so war. Ich stehe in München, der Stadt der Bewegung, sprich, ohne München kein Hitler. Das ist die wichtigste Stadt für ihn. Da stehe ich in einem Studio als Sohn einer jüdischen Mutter. Da ist es wieder, das Moment. Und sage eine israelische Gruppe an, die auch noch den Grand Prix, den europäischen höchsten Preis, gewonnen hat. Da war's. Und ich war zutiefst gerührt. Ich stehe hier in München und die haben gewonnen. Und das sind junge Israelis.
Und dann gibt es noch andere Momente, die Sie auch schildern. Das sind dann keine schönen Momente, in denen Sie auch sagen, dann schlägt mein Herz jüdisch. Das war zum Beispiel mal bei einer Dampferfahrt auf dem Wannsee. Da hat der Kapitän so ein bisschen den Cicerone gespielt und erklärt, was man da so am Ufer sieht. Da fuhr man an der Wannsee-Villa vorbei und sagte, da fand die Konferenz statt, wo das Juden...
Wo das jüdische Problem besprochen wurde, hat er gesagt. Ja.
Und wie haben Sie reagiert?
Ich schildere das in dem Text. Und wenn man dieses Buch liest, wird man sehen... Ich bin nicht auf diesen 175 Seiten davon ausgegangen, Leute betroffen zu machen. Aber da konnte ich es nicht mehr komisch finden, wenn eine Kaffeefahrt so bitter endet, dass jemand das so schildert. Und ich bin ja auch zu dem Wannsee-Kapitän hin und habe ihn gefragt und nicht beschimpft, warum er das so macht. Und habe ihm gesagt, ob man das nicht auch anders formulieren sollte. Und da hat er gesagt, ja, ich habe das schon mal anders formuliert, aber da hat es dann auch Beschwerden gegeben. Wissen Sie, und ich sitze auf dem Dampfer. Und dann habe ich ihn auch verlassen. Ratlos kann man nicht mehr sagen. Ich habe es ihm dann auch noch mal gesagt. Hören Sie, ich stünde vielleicht hier gar nicht. Und Sie haben da was gesagt, was mich verletzt. Könnten Sie sich nicht vorstellen, dass Sie bei der Kundschaft, die nicht zufrieden war, dass sie doch ab und zu auch mal so jemanden wie mich auf dem Dampfer haben, den sie damit verletzen. Sie haben damit meine toten Verwandten verletzt. Und dann war er still und dann hat er noch ganz kurz gesagt, na ja, und dann sind sie auch noch Ilja Richter, sag ich, sind sie. Und das hätte jetzt nicht kommen dürfen, weil damit hat es nun überhaupt nichts zu tun, sondern dass irgendwann wieder jemand sitzt, der das nicht gut findet, was Sie da gesagt haben.
Um diese Szene auf dem Wannsee vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, lohnt ein Blick in Ihr erstes Buch, das Sie, glaube ich, 1989 schon bei Knauer veröffentlicht haben, zusammen mit Ihrer Mutter Eva. Haben Sie es veröffentlicht, geschrieben haben Sie es, glaube ich, hauptsächlich selbst.
Ja.
In einer Bibliothek der deutschen Werte ist das erschienen.
Das war satirisch gemeint.
Natürlich, der deutsche Jude war der Titel, im Untertitel eine Würdigung. Und der Text beginnt mit der Schilderung der kleinen Wohnung im Weinbergsweg in Berlin, in der Ihre einst bürgerlich wohlhabende Großmutter gelebt hat, nachdem der Besitz arisiert worden ist, also auch das Geschäft für Damenluxusunterwäsche, das ihr Großvater betrieben hat, von den Nazis zum Spottpreis geplündert worden war. Und dann schreiben sie also 1943 Berlin Mitte Weinbergsweg 3, die letzte Adresse der Großmutter, da wo normalerweise natürlich auch Stolpersteine verlegt werden. Eine Frau schaut stundenlang aus dem Fenster, wenn sie nicht gerade einen Spaziergang macht durch 80 Quadratmeter Deutschland. Dann lassen Sie Ihre Großmutter sprechen. Guten Morgen, Vitrine. Wie geht es Ihnen? Fehlt Ihnen was? Ach so, Sie vermissen Ihr Kristall, die graziösen Römer, die zierlichen Mokka-Tassen. Regen Sie sich nicht auf. Sie haben einen sicheren Platz bei Albrechts, unten im Parterre. Die Portiersleute sind anständig. Wenn der ganze Spuk vorbei ist, das verspreche ich, hole ich alles wieder ab, auch den Persianer. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss mal eben den Schrank trösten. Und jetzt übergangslos. Und sie schlagen die Tür ein, voller Wucht, und zerren die alte Frau auf die Straße, schütten einen Eimer Wasser über den Kopf, als sie sich zu Boden wirft, weil sie nicht in den Lastwagen steigen will. So war das damals am Weinbergsweg. Und alle haben es gesehen. Sie starb in Auschwitz 1944. Das war eigentlich der erste Stolperstein, habe ich das Gefühl, Herr Richter, den Sie geschrieben haben für Ihre Großmutter.
Tja, stimmt.
Diese Geschichte muss man, glaube ich, wissen, muss man kennen, um das Buch auch zu verstehen. Und vielleicht hilft es auch zu wissen, dass Sie am S-Bahnhof Grunewald mal bei einer Gedenkveranstaltung waren, am Gleis 17 ist es, glaube ich, wo die Züge nach Auschwitz abfuhren. Da wurden die Namen aller ermordeten Berliner Juden verlesen. Sie gingen hin, um beim richtigen Buchstaben B wie Basch, das war der Nachname Ihrer Großmutter, am Ort zu sein. Und das war, glaube ich, die einzige Situation, in der sie, der so textsicher immer abliefern konnte, nicht weiterreden konnte. Ne?
Ja, das kann ich jetzt auch nicht.
Sprechen wir vor diesem Hintergrund vielleicht mal über den Bindestrich nochmal, der so ein wichtiges Thema ist in Ihrem Buch, Herr Richter. Ist das okay?
Mhm.
Den Bindestrich, über den wir anfangs gesprochen haben, den hat die Hauptfigur, sein Pfarrer, Viktor Paschotka Lewinsky. Der hat den praktischerweise gleich im Nachnamen. Und über ihn schreiben Sie, es liegt sehr viel Leben rund um den unscheinbaren Bindestrich in meinem Namen. Paschotka, das ist der katholische Zweig, und Lewinsky, das ist der jüdische Zweig. Was für ein Bäumchen, was für Verzweigungen. Und im Grunde ist das doch eigentlich auch Ihr Bäumchen. Und dann lese ich in Ihrem Buch den Satz, ich hatte durch Viktor Paschotka Lewinsky einen Seelenverwandten, etwas Bindendes. In welcher Weise ist Ihnen dieser Viktor Paschotka mit seinem Bindestrich seelenverwandt? Und warum haben Sie diese ganze Geschichte mit seiner ganzen Familie, die Sie dann schildern, erfunden?
Naja, vielleicht ist das Gespräch, das wir hier gerade führen, ein... Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich das jetzt zitieren. Ich blättere so gut wie gar nicht in meinen eigenen Büchern. Und noch dazu, das ist schon so lange her. Deshalb war das für mich gar nicht so einfach, das jetzt mal so nochmal so zu hören. Ja, wissen Sie, das ist eben der Weg, den ich wähle. In einem Gespräch wie unserem jetzt kann ich Ihnen nur bedingt darauf antworten, weil mir da die Worte fehlen. Nicht etwa, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht kann. Und in einem Buch wie Lieber Gott als nochmal Jesus nehme ich meine Mittel, mein Handwerkszeug als Autor, und erfinde etwas, was aber der Wahrheit entspricht. Also das heißt, da halte ich mich eben auch an die alte Regel, wo ich glaube, sie ist von Walter Benjamin, es kommt nicht darauf an, ob eine Geschichte wahr ist, sondern nur darauf, dass sie stimmt. Und deshalb stimmt es eben doch, was ich geschrieben habe. Ich habe all meine Trauer und meine Betroffenheit in eine erfundene Figur gegeben und bin dieser Figur schriftstellerisch, meiner Schrift habe ich nachgestellt, habe ich mich auf den Weg gemacht, und deshalb, glaube ich, war das eine Verarbeitungsmöglichkeit, so wie Autoren eben persönliche Dinge nehmen und sie verfremden, um dann durch die Verfremdung vielleicht zu sich zu kommen.
Nachdem Sie also diesen Viktor Paschotka Lewinsky als eine Art Ersatzmischpoke erfunden haben, auch für Trauerarbeit.
Ja, weil ich keine Verwandtschaft habe, bis auf meine Schwester und meinen halben Bruder. Ja.
Genau, und das schildern Sie quasi dokumentarisch, Viktor Paschotka Lewinskys Geschichte. Und da sagt Ihr Verleger sinngemäß zu Ihnen, dass er doch sehr enttäuscht ist, weil er dachte, das ist jetzt eine reale Figur. Er hat auch nachgeschaut bei Find the Grave, also Holocaust-Opfer, und hat den Namen nicht gefunden, wissend, dass der Vater dieser Hauptfigur in Auschwitz ermordet wurde wie ihre Großmutter, findet also den Namen nicht, ist enttäuscht, sagt, so geht das nicht. Bei diesem Thema, er meint wahrscheinlich Shoah und Shoah-Überlebende, da kann man doch nicht Historical Fiction schreiben. Und jetzt müssen wir unser Verhältnis nochmal überdenken, Autor und Verleger.
Es ist eine literarische Finte. Auch da habe ich meine Mittel, die ich zur Verfügung habe, genommen. Ich habe mit dem Einverständnis des tatsächlich katholischen Verlegers, der auch Pago heißt, dieses Spiel habe ich schon im ersten Buch getrieben. Da war es aber noch nicht so tief. Da meckert er im Buch herum, und das ist sehr unterhaltsam. Und hier ging ich einfach einen Schritt weiter. Und da er damit einverstanden war, ist das auch die Beantwortung der Frage. Ich habe diesen Zwist erfunden, um durch die Reibung Autor, Verleger, Verleger fühlt sich enttäuscht vom Autor, etwas zu transportieren, was mich ein Leben lang beschäftigt hat und mich auch über das Büchlein hinaus beschäftigen wird, bis ich sterbe. Nämlich, dass man nicht zu einem Grab hingehen kann, bis auf meinen Großvater, der 1935 gestorben ist. Aber selbst da schildere ich meine Schwierigkeiten, weil ich eben Sorge habe, dass, wenn ich sterbe und mich dorthin begeben möchte zu ihm, da ist nämlich noch ein Plätzchen frei auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee, ob er mich denn da will. Und in diesem Buch sagt dann eine ehemals kommunistische Jüdin, macht mir Mut, Und zwar nicht auf religiöse Weise, weil sie eine ehemalige Kommunistin ist, eine alte Jüdin, 95, sagt, was für ein Unsinn. Natürlich wird er dich dort gerne sehen. Natürlich, er wird sich freuen, dass er einen Enkel hat. Und ich komme zu dem Schluss, auch durch die Unterhaltung mit ihr, ich kann doch nichts dafür, dass wir, Richters, nicht jüdisch erzogen worden sind. Ich bin doch auch nur ein Kind meiner Eltern, eines Atheisten und einer Jüdin, die das abgestreift hat. Was kann ich dafür? Und ich habe mich nicht entschieden, deswegen plötzlich jüdisch zu leben. Das war meine Entscheidung.
Jetzt zuletzt nur noch eine ganz kurze Frage. Bei welcher Gelegenheit sagen Sie L'chaim?
Oh, das sage ich sehr oft, wenn wir in einer Runde sitzen. Da müssen aber gar nicht weitere Juden sitzen, sondern das könnte ich mit Ihnen auch machen, wenn wir jetzt das Studio verlassen und uns ein Glas Wein gönnen. Mit Fruchtsaft macht's nicht so einen Spaß. Mit Bier irgendwie auch nicht, ich weiß nicht. Also, und wir würden uns doch mal nochmal darüber unterhalten, über die Unterhaltung und wie es uns so geht. Und ich glaube, es geht uns gut dabei. Dann ist L'chaim aufs Leben. Zum Wohle, das finde ich einfach schön. Ja.
Dann machen wir das jetzt, Herr Richter. Auf das Leben, L'chaim. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude, war mir eine Ehre.
Lieber Gott als nochmal Jesus heißt das neue Buch von Ilja Richter. Erschienen ist es im Elsinor Verlag für 22 Euro. Mein Name ist Dietrich Brandt.
NDR Kultur.